Bitte schlagt mit mir zusammen Kolosser Kapitel 3 auf. Kolosserbrief Kapitel 3. Wir lesen die Verse 12 und 13. Kolosser 3, Vers 12 und 13. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen einen anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Als ich ins Gymnasium gekommen bin, war das in einem Gymnasium bei uns am Ort, katholische Schule, und wir hatten einen interessanten Biologielehrer, Pater Guggemoos hieß der. Der kam, glaube ich, aus Sieg ursprünglich, und weil er Biologielehrer war und uns in die Geheimnisse der Fauna und Flora eingeweiht hat, haben wir auch gerne zu ihm gesagt, hinter seinem Rücken, Pater Gugge ins Moos. Und er war so beliebt, weil er einfach ab und zu mal was Besonderes gemacht hat. Er hat also so Frettchen gehabt in dem Innenhof von diesem Kloster und so. Das war natürlich total interessant. Und er hatte ein Labor, da waren Vogelspinnen. Und ab und zu gab es dann mal einen tollen Film. Also toll war damals für uns Schwarz-Weiß. Da gab es, das war damals schon alter Schinken, so nach dem Motto Western von gestern. Also wirklich. Und einen Film, an den ich mich so richtig erinnere, das war ein Film über Schlangen. Das könnt ihr euch vorstellen, dass das für Jungs besonders interessant war. Und das war so eine Jungenklasse, eine reine Jungenklasse. Und gab es ein paar so Szenen, ja, wie also ein so eine große Boa Constrictor, so ein Spanferkel da so umwickelt und was dann alles passiert. Und ich weiß nicht mehr, ob es in diesem Film war oder später mal, dass ich gesehen habe, dass es auch Schlangen gibt, die Schlangen fressen. Manche machen das berufstätig, also hauptberuflich, und manche Schlangen fressen sich auch aus Versehen manchmal gegenseitig. Und es kommt manchmal selten vor in der Gefangenschaft, wenn die in einem Terrarium sind. Normalerweise schnappt sich eine Schlange ja so ein Beutetier von der Schnauze aus, ja, also wie man halt der Katzau immer mit dem Fell streichelt, so ist es auch leichter, wenn man so ein Meerschweinchen oder sowas von der richtigen Seite aus frisst als Schlange. Aber ab und zu kommt es auch vor, vielleicht bei Beutetieren, wo man genauso weiß, hinten oder vorne, wo ist das jetzt, dass zwei Schlangen das gleiche Beutetier packen. Könnt ihr euch das vorstellen? Man hat eine Schlange auf der einen Seite und die andere auf der anderen, und die arbeiten sich so langsam vor, die renken ja da ihren Kiefer aus, ja, also das schaut ja richtig gewöhnungsbedürftig aus. Und irgendwann mal sind die Schnauze an Schnauze und dann passiert was Interessantes. Die Schlange mit dem weiteren Biss, die macht einfach weiter. Und frisst nicht nur das Beutetier, sondern auch die andere Schlange mit. Manche schüttelt schon. Manchmal passiert sowas auch in unseren Gemeinden. Paulus sagt es im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 15. Er warnt davor: Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und trotzdem kommt es immer wieder vor, trotz dieser Warnung, dass wir uns als Christen gegenseitig zerfleischen und verzehren. Als ich zum Glauben gekommen bin, war für mich die Sache ganz klar. Es gibt eine gute Seite und es gibt eine schlechte Seite. Das war irgendwie so die Erkenntnis. Ja. Ich war auf der schlechten Seite. Das ist die, also da wusste ich endlich, warum man Mengenlehre in der Schule hatte. Ja. Also das sind alle Menschen, und da gibt es halt irgendwie so eine Trennung zwischen den Verlorenen und den Erretteten. Und je länger ich dann gläubig war, desto mehr habe ich gemerkt, dass es auf der einen Seite noch mehr Teilungen gibt. Dann gibt es die Charismatiker und die Nicht-Charismatiker und so weiter. Und wir sind uns nicht immer einig als Gläubige. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Da gibt es lehrmäßige Themen. Da gibt es aber auch ganz viel, was davon abhängt, dass wir uns als Menschen unterscheiden mit unseren Vorlieben, mit unseren Gewohnheiten, mit dem, wie wir bestimmte Sachen sehen, was für Prioritäten wir im Leben haben. Und oft kommt es vor, dass wir anfangen, uns auch in der Gemeinde an solchen Sachen zu reiben. Und diese Stunde, die wir, oder diese Dreiviertelstunde, die wir miteinander verbringen, Ich behaupte nicht, dass es die Weltformel ist für alle Konflikte, die es im Christen, also unter Gläubigen gibt. Aber vielleicht für 90-95% aller Fälle kann man das, was hier in Kolosser Kapitel 3, Vers 13 steht, vielleicht anwenden. Wie umgehen mit schwierigen Leuten? Und vielleicht hast du jetzt schon gedacht, naja, mir fallen da schon ein paar so Leute ein, die besonders schwierig sind, die das immer wieder schaffen, dass sie mich auf die Palme bringen oder dass mich irgendwas nervt, ja, wenn ich den Leuten begegne, wenn ich zusammen mit ihnen in einem Raum bin, wenn ich mit ihnen rede. Aber das haben zwei von euch im Gebet schon angedeutet, wir alle sind eigentlich nach dem Maßstab Gottes gemessen schwierige Leute. Ich glaube, der Alwin hat das erkannt und der Volkmar auch in seinem Gebet. Ihr zwei habt es schon erkannt und falls die anderen dann Fragen haben, ihr könnt auf die zwei zugehen und sie fragen, was habt ihr da gemeint? Ja? Wir sind alle sind schwierige Leute und auch wenn wir von neuem geboren worden sind, was ich hoffe, was ihr seid, wir haben doch noch unsere alte Natur. Und unser Fleisch regt immer wieder sein hässliches Haupt und macht sich bemerkbar. Und die Frage ist, wie kann so ein Haufen von schwierigen Leuten, wie wir es sind, auf Dauer gut miteinander auskommen, ohne dass wir anfangen, einander zu beißen und zu fressen und zu zerfleischen. Und Paulus gibt hier ein Rezept für viele dieser Situationen, die wir da durchmachen. Wir haben gestern schon darüber nachgedacht, dass wir das nicht aus unserem Fleisch heraus können. Natürlich könnte man irgendwelche Entspannungsmethoden anwenden und versuchen, ach, jetzt kommt ja schon wieder, aber jetzt meine Arme und Beine sind ganz schwer und ich bin ganz ruhig und mein Herz schlägt regelmäßig. Nein, das funktioniert nicht. Ja. Irgendwann kommt es raus, irgendwann explodiert der Kessel. Wir brauchen, sagt Paulus hier im Zusammenhang, Gottes Natur, die in uns wirksam ist. Im griechischen Urtext steht es anscheinend, dieser Zusammenhang zwischen Vers 12 und Vers 13 recht klar. Bei mir heißt es, zieht nun an als Auserwählte Gottes, Vers 12, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, milde Langmut. Und dann geht es weiter in der Verlaufsform, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Also das ist so diese Folge, wenn wir diese vom Heiligen Geist gestrickte Kleidung anziehen, dann sollte das eine Auswirkung sein, dass wir auch einander ertragen, wenn Gott uns ausgestattet hat mit eben diesen Dingen Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Was also tun mit schwierigen Leuten? Eine erste Aussage, die Paulus hier trifft, die erstaunt uns vielleicht, weil er sagt, wir sollen sie ertragen. Du sollst sie ertragen. Das raubt irgendwie jeder romantischen Vorstellung, wie es in der Gemeinde auf und zugehen soll, den Boden. Also wir kommen ja nicht zusammen am Sonntag oder sonst unter der Woche, um einander zu ertragen und auszuhalten. Aber doch gibt es Situationen, wo das vielleicht nötig ist. Wir können besser umgehen mit so Aufforderungen wie gestern, dass wir einander lieben sollen. Das sagt ja auch Petrus, liebt einander anhaltend. Das ist eine hohe Latte, die uns die Scheibe des Neuen Testamentes legen. Und da kommen wir meistens nicht drüber. Aber da sind wir ja gewohnt, dass wir das alles nicht erreichen. Aber ertragen, das passt irgendwie gar nicht so rein in unser Denken von dem, wie Gemeinde ablaufen sollte. Das griechische Wort heißt so viel wie jemand Schwierigen aushalten. Oder sich etwas gefallen lassen. Ein Kommentator erklärt es so, ertragt einander beschreibt die Geduld, die wir mit den Fehlern und Schrullen unserer Geschwister haben sollten. Fehler und Schrullen. Wenn wir mit anderen zusammenleben, schreibt er weiter, ist es unausweichlich, dass wir ihre Fehler kennenlernen. Wir benötigen oft die Gnade Gottes, um mit den Ungereimtheiten anderer uns zu versöhnen, genauso wie es für sie schwer sein muss, mit unseren zurechtzukommen. Schulden, Ungereimtheiten, da gibt es ja einige Sachen. Und vielleicht fallen dir ein paar so Sachen ein. Ich erzähle euch mal ein bisschen meine Hitliste. Wenn jemand beim Brotbrechen einen Hustenbonbon aufmacht, alles ist ganz still und du hörst da das ist der Person schon bewusst, dass es jetzt laut ist, ja. Aber das Ding muss ja geöffnet werden und das ist nur der Anfang. Das Ding hat ja zweimal so eine Dinge. Jetzt kommt die zweite Seite und du kriegst es mit und du. Manche Geräusche wirken auf dich ja so, dass du irgendwie fast allergisch darauf reagierst. Oder wenn jemand sich die Nägel feilt, dann kriege ich automatisch schon irgendwie eine Gänsehaut. Bei uns in der Gemeinde ist es so, wir haben auch einen Pelletofen. Das ist ganz toll, ein Bruder, der heizt den immer an im Winter, dass es schön warm ist. Und wisst ihr, was mich völlig aufregt? Ich komme am Sonntag rein in die Gemeinde, du öffnest die Tür und ich weiß nicht, ob du dich schon jemals überlegt hast, wie sich die Männer gefühlt haben, die diese drei Schadrach, Meshach und Abednego in den Feuerofen geworfen haben. So dieses Gefühl ist es. Du öffnest die Tür und da kommt eine Hitze raus und du schaust, da hat jemand das Fenster aufgemacht. Und die Tür ist auf der anderen Seite. Aber keiner macht den Ofen aus. Gibt's das auch? Gibt's denn niemand, der diesen Ofen ausmacht, außer ich? Ja, was ist, wenn ich mal da bin? Wer macht den Ofen aus? Alle schwitzen, alle ist warm. Keiner macht den Ofen aus. Lach jetzt so. Vor vielen Jahren gab es eine liebe Schwester, die Querflöte gespielt hat und da gibt es das Lied, die Vögel, sie fliegen und treiben im Wind, als ob sie nicht wüssten, wo sie zu Hause sind. Das haben wir jeden Sonntag gesungen. Weil das so schön war mit dieser Querflöte. Ich hab's nicht mehr hören können.
Das
Lied kenne ich auch, die Dinger, die heute geworden sind. Also ich werde mich bei CLV und CV einsetzen, dass es nirgends mehr abgedruckt wird, ja. Jetzt mal hat es mir das aufgegeben, jetzt müssen wir das schon wieder singen. Obwohl es eigentlich schön war, auf irgendeine Art und Weise war es mir doch zuwider. Wenn wir Gemeindeessen haben, natürlich muss am Schluss abgespült werden. Wir haben zwar eine ganz tolle Spülmaschine und das geht alles recht schnell, aber das sind immer die gleichen, die sich da melden. Immer die gleichen und immer die gleichen, die da rumsitzen und sich unterhalten und nichts tun. Ihr merkt schon, wo ich hin will. Ja? Da gibt es ganz viele Themen, wo wir uns aufregen, wo wir eigentlich unterschiedlich sind. Manchmal ist es auch so, dass wir den Eindruck haben, der sieht es aber ziemlich locker mit dem und dem Thema, das da, wo die Bibel ganz deutlich drüber spricht. Wo man eigentlich nur eine Möglichkeit hat, das zu verstehen. Und meine Frau und ich, wir wissen, wie man es verstehen muss. Ja, wir sind das Maß aller Dinge, das Urmeter, an dem sich alles orientieren muss. Und insgeheim, immer wenn der Bruder seinen Mund aufmacht, bin ich vorsichtig, ob das auch alles stimmt, was der sagt. Also, man muss ja aufpassen, dass die Lehre stimmt. Und mit der Zeit entwickelt sich so ein richtiges kritisches Verhältnis. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn der mal einmal was Falsches sagt, dass ich dann vielleicht auf den zugehe oder in die Luft gehe. Was haben wir noch für Sachen? Kommt jemand zu dir immer wieder, wenn du ihn triffst und er sagt, hast du zugenommen? Also manche Leute, die laufen echt rum, also die wie ein Elefant im Porzellanladen. Hast du zugenommen? Eine Frechheit. Ihr wisst, was ich will. Ja? Also wir regen uns manchmal auf. Und viele Spannungen in der Gemeinde, die mögen zwar oberflächlich oder nach außen hin, mögen das vielleicht lehrmäßige Themen sein, wo man dann auseinandergeht vielleicht. Aber oft sind persönliche Spannungen, wo man sich nicht verträgt, wo man sich nicht schätzt, die Unterschiede. Wo wir uns aneinander reiben. Und die Frage ist, wie reagierst du auf solche Sachen? Frisst es in dich rein und irgendwann kommt dann der Kessel, der dann explodiert, dieser Kessel? Oder ist es so, dass du auf andere Art und Weise gelernt hast, damit umzugehen? Als ich so überlegt habe, wie das bei mir so ist, dann habe ich mir gedacht, manchmal fällt es mir leichter, bei der Arbeit zum Beispiel solche Spannungen auszuhalten. da bin ich sehr gewohnt. Es gibt ja die gute und die böse Seite. Bei der Arbeit, da sind die meisten Leute, das ist die böse Seite. Gell? Die Leute kennen den Herrn Jesus noch nicht. Da kann man echt darauf warten, dass da irgendwas passiert, was einem einfach nicht gefällt, wo es Spannungen gibt. Weil die haben den Heiligen Geist da geheilt. Gell? Wie sollen sie es anders da machen? Aber in der Gemeinde, da sind wir manchmal überrascht, da sind wir manchmal desillusioniert, dass wir uns so aneinander reiben. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass, also wenn jetzt Leute von außerhalb unsere Art von Gemeinden anschauen, die müssen doch sofort zu dem Schluss kommen, das Ganze funktioniert nicht. Ist gut, dass ich katholisch bin. Ja, da haben wir wenigstens einen in Rom, der sagt, was Sache ist. Gut, bei den deutschen Bischöfen ist es, glaube ich, ein bisschen anders momentan. Aber da ist wenigstens alles noch unter einem Dach. Da ist mal aufgeräumt. Aber jetzt schau dir mal die christliche Gemeinde an, in dem und dem und dem Ort. Die haben sich schon zweimal gespalten. Da gibt es die Gruppe, die treffen sich da und da gibt es die. Und was war da das Problem, das wissen wir nochmal genau. Aber irgendwelche ganz schwierigen Streitfragen. Oft ist das was, wo wir vorne hinhängen, um uns irgendwie zu rechtfertigen, dass wir einfach nicht anders können, als einen anderen Weg zu gehen, weil wir einfach anders denken. Was sind das für Sachen? Das sind meistens keine Themen, wo wir tatsächlich dafür sterben müssten, weil es Grundsätze des Evangeliums wären, ja, die Gottheit des Herrn Jesus Christus, dass er auch 100% Mensch und Gott ist, dass wir das Heil uns nicht verdienen können durch unsere Werke, sondern dass es Gnade ist durch den Glauben an den Herrn Jesus, dass die Bibel Gottes Wort ist und nicht nur Gottes Wort enthält und so weiter. Das sind Sachen, da müssen wir wirklich hinstehen. William MacDonald nennt das mal die Themenkategorie 1. Das sind ganz wichtige, heiß entscheidende Dinge. Und dann gibt es Kategorie 2. Das sind so die Themen, da sagt die Bibel was, aber es gibt unterschiedliche Überzeugungen unter Gläubigen. Was sind das für Themen? Zum Beispiel?
Heiliger Geist.
Ja, vielleicht ob die Geistesgaben, wie sie beschrieben sind in der Apostelgeschichte, ob sie heute noch so, ob Gott sich heute auf diese Art und Weise noch offenbart, ja. Was noch? Gibt es einen ganzen Haufen. Genau, es gibt Leute, die, soweit wir das sagen können, wirklich Kinder Gottes sind und das Heil haben und aus unserer Sicht das nicht verlieren können. Und doch sagen sie, sie könnten es verlieren, weil sie bestimmte Verse zum Beispiel im Hebräerbrief so und so auslegen. Was noch?
Zeiten der Entrückung.
Genau, also wir wissen natürlich ganz genau, wann die Entrückung sein muss. Vor der Trübsal, oder? Ich hoffe, dass ihr da gleicher Meinung seid. Und da gibt es doch dieses Andachtsbuch Our Daily Bread. Kennt ihr das? Unser täglich Brot gibt es auf Deutsch auch. Und der Gründer, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, der war auch ganz so überzeugt von dieser Entrückung vor der Trübsal, dass er sogar eine Gemeindespaltung in Kauf genommen hat. Deswegen, später gab es eine Versöhnung und er hat dann auch in dieser Gemeinde, wo er verlassen hat, wieder gepredigt. Aber auf jeden Fall hat er angeordnet, dass er neben seinem Konkurrenten, der eine andere Meinung hat, begraben werden will. Weil bei der Entrückung will er ihm auf dem Weg nach oben sagen, schau, ich habe trotzdem recht gehabt. Also, was haben wir jetzt gehabt? Diese Geistesgaben, Verlierbarkeit, also die letzten Dinge, wie das dann genau abläuft, das wissen in der Regel nur die Brüder genau. Es gibt also Sachen, die noch schwieriger sind, noch auf einer anderen Ebene, Scheidung und Wiederheirat. Unterschiedliche Handhabungen in unterschiedlichen Gemeinden. Taufe. Werden wir den Martin Luther im Himmel wiedersehen? Ja, ich denke schon. Hat er eine andere Überzeugung gehabt zur Taufe? Ja, ich denke auch. Ich möchte jetzt sagen, das ist ein sekundäres Thema. Da sagt die Schrift schon was. Da müssen wir auch Überzeugungen haben. Aber wir müssen doch anerkennen, dass es andere Gläubige gibt, die andere Meinungen haben. Und ich denke, was diese Kategorie 1 Themen sind, da sollten alle Gläubigen das Gleiche sagen, egal wo die herkommen, mit welcher Schattierung, wo die ob sie eher in Anführungszeichen kirchlich geprägt sind. Alle Wiedergeborenen sollten das Gleiche sagen. Kategorie 2, das entscheidet meistens darüber, in welcher Gemeinde schließe ich mich an. Und wenn ich in eine Gemeinde komme, wo bestimmte Themen anders gelebt und gehandhabt werden, wie ich das glaube, was würdet ihr mir da raten? Wie soll ich mich verhalten?
Die Braut. Die Braut hat das Recht, so zu bleiben, wie sie ist.
Die Braut hat das Recht, so zu bleiben, wie sie ist. Die Braut in diesem Beispiel wäre die Gemeinde.
Den Satz habe ich von dir gelernt.
Echt, oder? Ich habe es vergessen, aber muss ich mal. Aber wenn es ein guter Vers, wenn es ein guter Spruch ist, dann nehme ich das gern für mich in Anspruch, Benni. Wir können nicht erwarten, dass sich die Gemeinde ändert. Da gibt es dieses Beispiel von Robert Cleaver Chapman, ein Mann Gottes in England, der in einer Gemeinde war, wo die Taufe anders, die Taufpraxis anders war, als er sie als brüderlich geprägter Diener Gottes geglaubt hat. Und er hat sich jahrelang still verhalten und nichts gemacht, hat einfach gewartet, bis der Geist Gottes wirkt. Und dann erst hat er angefangen, gläubige Erwachsene zu taufen. Ist gar nicht so einfach, da den Mund zu halten, oder? Das zu ertragen. Aber wenn wir in der Gemeinde sind und gemeinsam unterwegs sind, müssen wir uns schon fragen, was sind Themen, wo wir einander vielleicht ertragen müssen. Auch die Tatsache, dass der andere eine andere Überzeugung hat. Unsere Überzeugung ist noch nicht das Wort Gottes. Es gibt das Wort Gottes, es ist der Master, aber wir müssen auch anerkennen, dass unterschiedliche Menschen das Wort Gottes unterschiedlich verstehen. Und wir nicht jedem, der anders denkt wie wir, die Ernsthaftigkeit abstreiten können. Das heißt nicht, dass wir keine Überzeugungen mehr haben sollen. Ganz im Gegenteil, wir sollen Überzeugungen entwickeln. Wir sollen Gottes Wort lesen und wirklich rausfinden, was steht da drin. Aber ich möchte gerade sagen, was der Volkmar gesagt hat, die letzten Dinge. Habe ich das jemals in meinem Leben selber studiert aus der Schrift? Nein. Manche anderen Themen habe ich studiert. Verlierbarkeit zum Beispiel. Aber ich habe mir noch nie die Zeit genommen, ich blicke das wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, mit Daniel und so, da braucht es einen Roger Libby dazu wahrscheinlich. Und was mache ich dann? Ich nehme mir einen Roger Libby her, ein Buch von ihm oder höre mir einen Vortrag an und das klingt plausibel und dann übernehme ich das. Geht es euch bei vielen anderen Themen außer von dieser Kategorie 2? Und trotzdem geraten wir einander manchmal in die Haare, wenn wir dann reden. Obwohl wir eigentlich nur Leute zitieren, die, soweit wir das wissen, die Bibel ernsthaft studiert haben. Aber es gibt auch andere Leute, die die Bibel ernsthaft studieren, die kommen zum anderen Ergebnis. Wir müssen uns neben denen begraben lassen, die anders denken wie wir, und dann können wir das auf dem Weg nach oben dann denen erzählen, dass wir Recht gehabt haben oder vielleicht sie. Ich glaube, Ironside war das einmal, wo nach dem Vortrag ist jemand gekommen zu ihm und hat gesagt, ich sehe das völlig anders, irgendein Thema. Und dann hat Alan gesagt, in ein paar Jahren bist du und ich, wir sind beide beim Herrn und dann werden wir sehen, wer von uns Recht gehabt hat und mit großer Wahrscheinlichkeit bin ich es gewesen. Aber momentan haben wir halt diese Überzeugung, wir können ja nicht über unseren Schatten springen, wir sollen sie auch nicht verleugnen, aber doch müssen wir auch in unserer Gemeinde, wo wir uns über so viel einig sind, über das Wichtigste einig sind, auch eine gewisse Toleranz haben, dass es andere anders sehen können. Und wir müssen auch den Anstand haben, wenn wir es anders sehen, als die allgemeine Gemeindelehre ist, dass wir unseren Mund halten und nicht versuchen, unseren Kopf durchzusetzen. Und trotzdem kommt es vor, dass Christen aus viel geringeren Anlässen ihre Gemeinde verlassen. Nirgends mehr hingehen. Zu viel schwierige Leute. Zu liberal oder zu streng. Was auch immer. Zu schwierig einfach. Ich brauche das nicht mehr. Bei der Arbeit würden wir uns das zweimal überlegen, ob wir die Arbeitsstelle los aufgeben, oder? Ich bin ziemlich sicherheitsbedürftig, ja, Sicherheitsdenken, also da ist man schon vorsichtig. Ob ich da jetzt kündige, bloß weil mir ein Kollege oder Kollegin auf den Schlips getreten ist, weil das immer schwierig ist. Ich habe euch gestern ja erzählt, dass es manche Leute gibt, die schwierig sind bei uns bei der Arbeit. Würde ich deswegen kündigen? Natürlich nicht. Warum nicht? Ja, weil ich halt einen Job brauche. Ja, der Kühlschrank muss ja irgendwie voll werden. Das geht halt von automatisch. Wir sollen unseren Lebensunterhalt verdienen. Natürlich würde ich das nicht machen. Und, das ist ja klar, dass auf der bösen Seite solche Sachen passieren. Und in der Gemeinde sind wir oft viel schneller bereit, diesen Haufen von schwierigen Leuten zu verlassen. Aber das ist ein Trugschluss, dass das weniger dramatische Auswirkungen hätte. Wir haben uns gestern schon die Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn es keine Gemeinde gäbe? Wenn weit und breit wir die einzigen wären, die an den Herrn Jesus glauben, das wäre ganz schwierig. Wir haben es jetzt schon schwer in dieser Welt. Ja, wir sind die absolute Minderheit. Wir sind ja sogar die Minderheit unter den Evangelikalen, so wie wir drauf sind. Und jetzt wird man sagen, wir brauchen keine Gemeinde. Ja, so ein Unsinn. Aber glaubt nicht, dass ich das nicht auch schon glaubt hätte oder gedacht hätte. Das ist mir auch schon gekommen. Macht doch euer Zeug allein. Ich mag nicht mehr. Ich bin enttäuscht. Und ich habe ein Recht drauf. Ja, wenn man mir irgendwie an den Latz gefahren ist. Toll. Und hier stellt uns Paulus etwas vor, was uns erstmal überrascht. Er sagt, wir sollen manche Sachen ertragen. Einfach aushalten. Wir sterben nicht dran, wenn ein paar Pellets mehr verbraucht werden, wenn der äußere Hurstergurzle auspackt, seine Nägel feilt, wenn man das Lied, sie Vögel, sie fliegen und treiben im Wind, nochmal singen, bis zur Entrückung und bis zum Abwinken. Wir können das ertragen. Wir können das auch ertragen, wenn jemand kommt und sagt, du hast wieder zugenommen. Wir können das sogar ertragen, wenn jemand eine andere Meinung hat, was ein bestimmtes Thema zweiter oder dritter Kategorie betrifft, was das Wort Gottes betrifft. Was ist dritte Kategorie? Zweite Kategorie haben wir schon gesagt.
Welche Farbe die Stühle
der Gemeinde haben. Ja, genau. Also wir haben braune. Ich wollte schon immer mal in der Gemeinde sein, die blaue hat. Verrückte Sachen, ja. Welches Liederbuch, da kann man sich ja... Was haben wir uns unterhalten in Memmingen damals, welchen Boden man reinlegt. In Otto Beuren, welche Vorhänge man reinhängt und wie viel die kosten können. Also wenn man das Buch Wahre Jüngerschaft von William MacDonald gelesen hat, dürfte man nicht in diese Gemeinde gehen, die so teure Vorhänge kauft. Aber jemand hat eine Einzelspende gemacht, womit man diese Vorhänge gekauft hat. Ihr wisst schon, was ich meine, ja? Man kann sich so schnell an die Gurgel gehen, aus Gründen, die absolut sekundär und drittrangig sind. Also ertragen. Bei einer Weiterbildung bei der Arbeit hat es mal so eine ungläubige Referentin auch mal so gesagt, ja, im Arbeitsleben ist ja auch so, dass man genau vor den gleichen Herausforderungen steht, mit schwierigen Situationen und schwierigen Leuten umzugehen. Und sie hat gesagt, stell dir vor, du sitzt an einem Bach und da kommt ein Müll vorbeigeschwommen. Du springst doch nicht auch einfach immer rein in das Wasser und holst den Müll raus. Und genauso müssen wir nicht auf alles reagieren, was an negativen Dingen während des Tages auf uns einströmt von Menschen. Ich fand das eine recht gute Illustration. Unrat an uns vorbeischwimmen lassen, das war ihre Parole. Und das gilt nicht nur für die Gemeinde, das gilt auch für die Ehe, für die Arbeit, für andere zwischenmenschliche Beziehungen. Man muss nicht auf alles losgehen, was nicht genauso läuft, wie wir es denken. Und jetzt kommt noch eine zweite Sache. Ertragt einander und vergebt einander. Gegenseitig, euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also hier geht es um eine Sache, wo wirklich ein Vergehen stattgefunden hat. Jemand hat sich an dir versündigt, hat dir wehgetan, hat sich falsch verhalten. Das ist mehr als all diese Beispiele, die ich vorher gesagt habe. Jemand hat dir Unrecht getan und jetzt ist es dran zu vergeben. Und das ist ein ganz schwieriges Thema für mich auch, vielleicht für dich auch. Was ist Vergebung? Wenn du jemanden vergibst, dann erlässt du eine Schuld. Also da ist wirklich was da. Jemand hat sich, wie schon gesagt, an dir versündigt und du musst, er hat eigentlich Prügel verdient, wenn wir ehrlich sind, aber du lässt Gnade walten. Aber was ist, wenn der andere angefangen hat? Ja, das gilt ja nur für die Fälle, wo der andere angefangen hat. Wenn du angefangen hättest, dann müsstest du um Vergebung bitten. Aber das gilt eigentlich nur für Sachen, wo du den Eindruck hast, der andere hat sich an mir versündigt. Da sollen wir bereit sein zu vergeben. Warum ist es so wichtig? Ja, Paulus hat ja einen Grund, aber wenn du es nicht aus dem Grund machst, auf den wir gleich eingehen, dann aus gesundheitlichen Gründen. Vergeben ist gesund, sagt das Magazin der AOK. Soll ich es vorlesen? Wer verzeiht, lebt gesünder, Überschrift. Es ist nicht gesund, nachtragend zu sein. Verzeihen senkt den Blutdruck, hilft gegen Rückenschmerzen, Depressionen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und viele andere psychosomatische Beschwerden, berichtet der Bonner Beratungsdienst Simplify for Life. Forschungsergebnisse belegen das, schreiben sie. Die Dauerqual, verletzt zu sein, macht Körper und Seele krank. Und um dieser Gefahr zu entgehen, ist noch nicht einmal eine persönliche Versöhnung mit der Person notwendig, die einem etwas angetan hat. Am besten ist dieses Ziel zu erreichen, wenn trotz aller Emotionen der Blick auf die Fakten nicht verloren geht. Was ist wirklich passiert? Ist das den Ärger wert? Dann fällt es leichter, das Erlebte nicht in sich hineinzufressen. Also, wer von euch hat Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder irgendwelche anderen Sachen? Bist du der mit den Blutdrucktabletten, oder? Vielleicht liegt es daran, dass wir einer Person nicht vergeben haben. Ihr wisst ja, was ich meine. Das meine ich jetzt scherzhaft. Das ist nicht immer so. Dass diese Sachen aufgrund von Sünde kommen. Aber wir merken schon das Gegenteil. Also wenn wir einem Menschen nicht vergeben, dann hat es auch eventuell Auswirkungen auf unseren Körper. Ich hatte ja Zeit in meinem Leben, das ist noch gar nicht so lange her, wo ich in einem schwerwiegenden Konflikt stand. Ich hatte Schlafstörungen, Herzrhythmusstörungen und wusste nicht, wie ich den normalen Alltag irgendwie rumkriegen sollte. Und ich war bitter. Bitter wegen einer Person, die mir aus meiner Sicht etwas angetan hatte. Und wir wissen schon, das ist der Ausweg. Was ist aber das Problem mit dieser Vergebung? Also ich wollte immer vergeben, aber meine Gefühle haben genau das Gegenteil gesagt. Jedes Mal, wenn ich diese Person gesehen habe oder an sie gedacht habe, ist dieser Groll hochgekommen. Gefühle sind nicht Gott. Gott ist Gott. Gefühle sind Teil von unserer gefallenen Natur. Manchmal stimmen sie. Manchmal machen sie uns das Leben eher schwerer, als es erleichtern. Wir sollten sie irgendwie registrieren. Aber ich bin da nicht klarkommen damit. Das ging über einige Monate. Und es ist ja ganz schwierig, wenn man in so einem Konflikt drin ist. Man wird ja immer wieder damit konfrontiert. Und ein Artikel in dieser KFG-Zeitschrift hat mir da geholfen. Viel geschrieben, ein kleiner Abschnitt von dem Artikel von Roland Antholzer. Mir hat es geholfen. Gott hat das da gebraucht. Der sagt, Vergebung ist eine Entscheidung. Dass du das dieser Person nicht mehr vorwirfst, das, was zu vergeben ist, dass du nicht negativ mit anderen Personen über diese Person sprichst und dass du es nicht zulässt, wenn du an die Sache denkst, dass sich in dir wieder der neue Groll aufbaut. Und ich habe jeden Tag an diese Person gedacht. Jeden Tag. Und ich muss immer mit Punkt 3 anfangen. Jeden Tag, fast jeden Tag in meinem Leben jetzt, seitdem, seit Jahren. Jeden Tag das Gleiche. Dass eine Erinnerung kommt und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Bitterkeit, Spirale abwärts, oder zu sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich aus dieser Situation befreit hast und danke, dass du diese Person zur Umkehr bringen kannst. Und ich möchte für ihn beten, für diesen Menschen, dass du das tust. Ja, und wenn ich jetzt zu ihm hingehen würde und sagen, ich vergebe dir, was wird er jetzt sagen? Was willst du mir sagen, dass ich das falsch gemacht habe, oder was? Das ist natürlich Unsinn. Ja? Wir können Vergebung nur aussprechen, wenn jemand um Vergebung bittet. Aber was sollen wir tun? Wir sollen in unserem Herzen vergeben. Und das sind diese drei Schritte, denke ich, ja. Dass wir zunächst einmal verhindern müssen, dass sich wieder neu dieses Gedankenspirale, die ganze Nacht durchgehen kann, meistens von 1:30 bis um kurz bevor man aufstehen muss, Spirale abwärts, sondern sich entscheidet, für den anderen zu beten, segnet, die euch fluchen. Und ist nicht immer auch dieser Person immer wieder vorzuwerfen oder mit anderen drüber zu reden. Das ist die Vergebung im Herzen. Und dann kommt hoffentlich mal der Moment, wo jemand tatsächlich sieht, ich bin schuldig worden an dir. Das kann Jahrzehnte später sein. Ich weiß nicht, wie das im Himmel ist, ob da alles ausradiert ist, was wir an Bösem hier getan haben. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass wir in gewisser Weise eine Erinnerung haben. Und vielleicht gibt es dann ein Gespräch mal im Himmel, ja, wo man dann tatsächlich alles vergeben ist und auf ganz anderem Niveau miteinander reden können. Keine Ahnung, möchte ich spekulieren. Wenn diese Person kommt zu dir, dann kannst du ihr auch vergeben. Du hast es vorher schon gemacht. Und du kannst ihr wirklich von Herzen vergeben. Paulus sagt hier, als Christ sollten wir vergeben, weil uns vergeben worden ist. Wie auch der Herr uns vergeben hat, in der gleichen Art und Weise sollen auch wir vergeben. Und der Herr hat doch viel mehr Grund gehabt, uns nicht zu vergeben, uns zu richten, uns zu verurteilen, als wir das jemals mit irgendeinem Menschen haben könnten. Einmal erzählt der Herr Jesus diese Geschichte von dem Mann, dem 10.000 Talente vergeben worden sind. Ich glaube, das sind 10.000 Tageslöhne, oder? Nö, noch mehr, glaube ich. Ein Denar ist ein Tageslohn. 10.000 Talente, also ein Vermögen, das können wir gar nicht abschätzen, wie viel das ist. Und dem wird vergeben und der geht hin und er würgt und schüttelt den, der ihm 100 Denare schuldig ist. Das passt irgendwie nicht zusammen. Also uns ist vergeben worden, wir leben in dieser Vergebung. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und jetzt sind wir solche, die was ganz anderes leben in unserem Alltag, dass wir ein Herz haben, das nicht vergeben will. Das passt nicht zusammen. Jesus hat uns vergeben, hat uns alles vergeben, die 10.000 Talente. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, wie hat der Herr Jesus uns vergeben, da hat er uns auch ohne Grund vergeben. Wir haben ja manchmal, also ich habe schon manchmal so Tagträume, was jemand machen muss, damit ich ihm das Zepter der Gnade entgegenstrecke. Irgendwie so mittelalterliche Bußübungen kommen mir da in den Sinn. Mir gegenüber, was der alles machen muss, ja, und wie der flehen muss um Erbarmen und so. Das ist natürlich auch unser Fleisch, das da so denkt. Der Herr Jesus hat uns ohne Grund vergeben. Er hat nicht verlangt, dass wir irgendwas machen. Ich wollte vorher schon scherzhaft fragen, wenn man jetzt diese 7 Lektionen fertig macht, wie viele Punkte gibt es denn da? Ich glaube, wir brauchen 6.000 oder 10.000, um in den Himmel zu kommen, in diesem fiktiven Szenario. Wir schaffen das nie. Und der Herr Jesus hat uns völlig aus Gnade errettet und aus Gnade vergeben. Vergebung ist eigentlich immer etwas, was Gnade ist, was ein Geschenk ist. Das soll man auch tun. Der andere hat Schläge verdient. Und manchmal wird man ihm gern dem anderen den Hintern versohlen. Aber wir lassen Gnade walten. Er hat uns vollkommen vergeben, ohne Rückstände. Bei uns im Geschäft, ich bin ja im Service tätig, habe ich gestern gesagt, da muss alles schnell gehen. Wenn jemand ein neues Gerät von Rot und Schwarz kauft, dann wartet der schon mal 4 Wochen drauf. Aber wenn der ein Gerät zum Service schickt, dann gehört ihm das ja schon. Der hat es schon in Betrieb. Das ist wie wenn dein Auto kaputt geht, du willst es gleich wieder haben. Alles muss schnell gehen. Und auch in unserem Team, wo wir die Auftragsbearbeitung machen, muss alles schnell gehen. Und wir haben eine tägliche Rückstandsfreiheit als Ziel. Das heißt, alles, was bis 15 Uhr fertiggestellt ist von der Technik, dann müssen wir noch schauen, dass der Lieferschein gedruckt wird und dass das Ding mit UPS rausgeht. Rückstandsfreiheit als Ziel. Vergebung muss auch rückstandsfrei sein. Wir haben schon mal so ein Ehepaar uns gegenüber sitzen gehabt. Da war das nicht rückstandsfrei, da ist immer was übrig geblieben. Die haben dann irgendwie während dieses Gespräches das geschafft, Sachen aus dem Grab zu holen, die waren schon verwest, teilverwest. Aber die haben immer noch gerochen. Die haben gestunken. Ja, die haben Sachen rausgeholt, sich vorgeworfen, was vor Jahren und Jahrzehnten war. Das ist keine Vergebung. Das war oberflächlich. Also, der Herr Jesus hat uns vollkommen vergeben und er hat sich seine Vergebung was kosten lassen. Was hat ihm das gekostet, dass er uns vergeben konnte? Sein Leben. Was kostet es uns, wenn wir jemanden vergeben? Ich sage jetzt nicht nichts. Stolz. Stolz, genau. Weil ich habe eine gewisse, ich bin ja zu der Überzeugung gekommen, dass es einen Grund gibt, warum ich vergeben müsste. Der andere ist schuldig geworden. So ist meine Sichtweise der Sache. Vielleicht hat der andere eine andere Sichtweise. Mein Stolz muss sterben. Das fast unstillbare Bedürfnis, im Recht sein zu wollen. Das ist doch schön. Also die Vorstellung, dass irgendjemand kommt und auftritt, der Peter hat Recht gehabt und der Bruder X, der war im Unrecht. Bruder X, entschuldige dich. Das wird nie stattfinden bei Vergebung. Außer der Bruder X kommt mal und du kannst ihm diese Vergebung aussprechen, aber wenn du im Herzen vergibst, dann könnte es sein, dass es niemand mitkriegt. Und trotzdem ist es so wichtig. Wenn wir einander nicht vergeben, dann baut sich ein Groll auf und irgendwann kommt es zur Explosion. Natürlich muss man manchmal auch Sachen ansprechen. Welche Sachen würdet ihr ansprechen? Also wir haben uns jetzt ja über Sachen unterhalten, Unrat vorbeischwimmen lassen. Das kann man einfach mal laufen lassen. Welche Themen würdet ihr ansprechen? Man sagt, da müssen wir jetzt drüber reden.
Straftaten.
Straftaten, okay. Nach welchem Maßstab eine Straftat? Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch oder was sagen die anderen?
Geschwisterliebe. Straftat der Geschwisterliebe, wo einfach lieblos gehandelt worden ist. Das muss man vielleicht auch aufdecken oder miteinander bereden, damit es nicht Raum frisst.
Okay, also angenommen, der Volkmar hätte mir jetzt heute Morgen gesagt, also seit ich es letztes Mal gesehen habe, du hast wieder zugenommen. Volkmar, das fand ich ziemlich lieblos. Was meint ihr? Ja und nein, das ist manchmal ganz gar nicht so einfach, das Thema. Es ist immer schwierig wahrscheinlich. Also ich habe beides schon erlebt, dass geistlicher Missbrauch, Machtmissbrauch nicht angesprochen würde. Ich habe aber schon erlaubt, dass jemand ganz normal seine Aufgaben, zum Beispiel als Leiter in der Gemeinde getan hat und man hat ihm das angekreidet, das hat er überhaupt nichts damit zu tun. Es ist einfach, jemand zu sagen, Machtmissbrauch, geistlicher Missbrauch. Ich habe hier nicht die Lösung. Es gibt schon manche Sachen, wo man ansprechen muss, aber Ich glaube, wenn wirklich Sünde im Spiel ist, denk mal an die Korinther, da hatte einer die Frau seines Vaters. Der Korintherbrief hat das dann mal aufgelöst, dann auch im ersten Korintherbrief hat es erklärt, irgendwie hat der Mann Buße getan. Und die haben das offensichtlich nicht thematisiert und Paulus rügt es. Also das hätte man ansprechen müssen. Da haben wir also jetzt ein Thema, da war die Sache klar. Bei anderen Sachen können wir es vorbeilaufen lassen, weil es uns betrifft. Und dazwischen müssen wir beten, dass Gott uns zeigt, wenn wir was ansprechen, wie wir das ansprechen. Der Herr Jesus, also er kam auf diese Welt, von ihm hieß es, er kam, das Gesetz ist durch Mose geworden, die Gnade und die Wahrheit aber sind durch Jesus Christus geworden. Also Mose, das Gesetz, tu dies und du wirst leben. Der Herr Jesus, Gnade und Wahrheit. Und das sollte doch auch unser Wesen prägen. Und bei mir ist oft viel Wahrheit dabei, zumindest das, was ich als wahr empfinde. Und woran fehlt es? Woher weißt du das? Ist bei dir genauso. Gibt es einen Kurs, den wir machen könnten?
Ich schaue mal drauf.
Also, es fehlt oft an Gnade. Und auch wenn das Vergehen des anderen wirklich ganz im Vordergrund steht, es ist nicht alles, was diesen Menschen ausmacht. Dieser Mensch ist wertvoll in Gottes Augen und wir dürfen wirklich gnädig sein, weil Gott auch gnädig mit uns ist und die anderen Geschwister ja auch gnädig sind mit uns. Und all das, was ich euch gesagt habe, ist leichter darüber gesprochen als getan. Und es ist viel leichter, irgendwie für mich eine Predigt vorzubereiten und zu halten, als das zu tun, was ich in dieser Predigt gesagt habe. Und trotzdem ist es ganz, ganz wichtig. Weil, wie reagiere ich oft? Oft baut sich in meinem Herzen irgendwie so eine Distanz auf. Und die lasse es zu. Manchmal hat es zur Folge, dass ich einen Bogen mache um diese Personen. Also dem Volk, dem wir immer begegnen wollen, weil der sagt mir immer, dass ich zugenommen habe. Und manchmal, also wenn ich so weitermache, dann wird mein Leben in der Gemeinde am Sonntag so wie einem Slalomlauf gleichen, dass ich einfach Leuten aus dem Weg gehe. Und irgendwann gibt es zu viele schwierige Leute in der Gemeinde, dass ich das gar nicht mehr aus dem Weg gehen kann, da gehe ich aus dem Weg. Weil es mir irgendwie stinkt. Also, Paulus hat es wirklich mit Bedacht gesagt. Ertragt einander und vergebt einander. Wir wollen ein Zeugnis sein für den Herrn als Gemeinde. Wir wollen wirklich das tun, was der Herr Jesus sagt. Was die Schrift sagt, was Paulus sagt über die Gemeinde. Dass wir zusammen sind, dass wir einander ermutigen und ermahnen. Und manchmal gehört dazu, dass wir, um das tun zu können, einander ertragen und auch einander vergeben. Ich möchte zum Schluss noch was vorlesen, was ich in einem Andachtsbuch gelesen habe. Der Autor schreibt, wir alle geben einander zu tragen. Daneben gibt es aber auch Menschen, die wirklich nur eine Last für andere sind, die keine Stärkung und Erquickung bieten, auch nur, sondern nur Beschwerde und Verdruss den ganzen Tag. Aber auch solche müssen wir tragen, wenn Gott sie an unsere Seite gestellt hat. Sie sind für uns eine heilsame Übung in der Geduld, ein Schleifstein, durch dessen Härte so manche Ecken und Kanten in unserem eigenen Wesen abgeschliffen werden sollen. Jesus ertrug 3 Jahre lang einen Judas, der ihm niemals eine Erquickung war, dessen finsteres, unlauteres, verstecktes Wesen seine heilige und zarte Seele nur belastet hat. Er ertrug ihn ganz still, ohne seinem Herzen Luft zu machen, und wie nahe lag es doch über diesen unerträglichen Menschen wenigstens, gegenüber seinen vertrautesten Jüngern sich auszusprechen. Er tat es nicht bis zum letzten Abend. Er ist der große Lastenträger. Er trug der ganzen Welt Sünde. Und auch seine Jünger gaben ihm noch genug zu tragen mit ihren Untugenden. Und am Schluss sagt dieser Autor, der Heiland ließ die Sünden der Menschen auf sich fallen. Und so müssen auch wir uns etwas, ja viel und schließlich alles gefallen lassen. Wenn wir um des Gewissens willen zu Gott das Böse ertragen und das Unrecht leiden, wenn wir vielleicht gerade jetzt um des Wohltuns willen leiden müssen, so wie der Herr Jesus, dann ist Aussicht, dass wir die Bösen gewinnen und die Sünder bekehren. Beten wir, dass der Herr uns hilft, zu ertragen und zu vergeben.